Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Bist du schon nervös?
Oh ja. Endlich wieder richtigen Wein. Ich freue mich.
Große Veranstaltung heute.
Ja, da reden wir noch drüber nachher ein bisschen.
Ach so, wir sind heute bei Sascha. Wir zeichnen heute bei Sascha auf, weil Sascha gleich eine große Weinprobe schmeißt. Die Gäste sind noch nicht da.
Zum Glück haben wir noch ein bisschen Zeit für uns.
Genau, können noch vorher ein bisschen etwas aufnehmen.
Erzählen.
Das Gulasch steht noch auf dem Herd. Wollen wir würfeln?
Ja, bitte.
Dann leg mal los.
Oh ja, ich jetzt pass auf mich jetzt. Bei mir zu Hause ist das Glück mir heute. Vier.
Zwei. Du darfst tatsächlich anfangen.
Wunderbar.
Yes.
Ich bin dran. Also, trinken tun wir jetzt ein Wein von Chapoutier, Le Meal, ein Ermitage, ein Syrah aus dem Jahr 2006, passend zu unserer Probe nachher. So, wir machen das heute bei dem Wein mal anders. Ich werde den mal mit einem Coravin in unsere Gläser ausgießen, weil ich die Flasche nachher noch brauche und die jetzt noch nicht ganz offen sein soll, sodass wir nachher noch ein bisschen...
Das ist ja schon mal ein Hinweis, Sascha. Also er ist so alt, dass du ihn jetzt nicht öffnen magst, weil du ihm nicht 4 Stunden Luft geben willst, bis die Gäste
ihn... Ja.
Okay, da weiß ich ja schon Bescheid. Das muss ja 2017 sein.
Also er ist nicht ganz so alt, wie Felix das jetzt vermutet. Also nicht von 1949.
Wie kein 45er Mouton als Pirat, du Geizhals.
Ja, hätte ich ja gemacht, aber es geht ja heute nicht um Bordeaux gewesen. So. Bitteschön.
Recht herzlichen Dank. Auf gutes Gelingen.
Ich muss auch mal kurz mit reinriechen. Weil auch bei mir ist es tatsächlich, der Januar hat sich doch anders entwickelt, als ich dachte. Ja. Es gab viel weniger Alkohol, als ich wollte.
Weil keiner mit dir trinken wollte.
Ja, weil keiner mit dir trinken wollte. Es war wirklich, ja, und dann habe ich auch wirklich tatsächlich nicht wirklich und nicht viel Gutes getrunken. Und es ist heute dann auch wieder der erste Tag mit richtig viel und hoffentlich gutem Wein. Mhm. Worüber reden wir? Also ich rede heute über sozusagen meine letzte Woche. Wir sind ja heute quasi bei mir, weil ich heute eine Probe mit mehreren Weinen mache. Wir trinken heute in der Probe Syrah. Das hatten wir auch schon mal, das habe ich der Gruppe so geschrieben und wir haben uns so auch eingeladen. Und dann ist natürlich die Frage, bei so einer Probe, wie machst du das? Was für Weine nimmst du? Wie bereitest du dich vor? Wen lädst du ein? Nette Menschen, Menschen, die Ahnung haben.
Die richtige Mischung.
Richtige Mischung aus allem. Also bei den Leuten habe ich mich dann für die richtige Mischung aus allem entschieden. Felix Brinken hat noch jemanden mitgebracht, den ich nicht kenne. Da kommen jetzt zwei, die wir nicht kennen. Zwei Frauen. Da freue ich mich sehr drauf, weil Frauen bei einer Probe sind immer schön. Haben wir selten tatsächlich. Also wir haben oft Männerrunden. Bisschen schade.
Da halten die Männer ganz gut im Schach, ohne dass sie was sagen.
Das ist wohl wahr. Also haben wir uns eine schöne Runde zusammengestellt. Denn jetzt doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Wir sind jetzt 10. Das ist für so eine Probe schon gar nicht so wenig, finde ich. Also ich hätte jetzt mit 7 bis 8 gerechnet. 10 ist jetzt aber auch okay. Aber sonst finde ich eigentlich so Proben mit 7 bis 8 Leuten ganz gut, wenn man ein gewissen Maß an Weinen hat. Also dachte jetzt so zwischendurch irgendwas so zwischen 16 bis 20 Weine. Ja, vielleicht 14.
Wir müssen dazu sagen, wir sind ganz böse. Ich kann nicht still sein, genau. Wir sind ganz böse Männer. Die Frau ist auf Urlaub, deswegen gibt es die Probe, nein, auf Fortbildung. Und wir haben das Kind mit dem Kopfhörer und dem Computer stillgestellt. Aber Papa, ich hab dich lieb, ist ein willkommener Unterbrechung. Mach
stimmt.
Einfach weiter. Ich finde, das lassen wir da jetzt drin, das schneiden wir nicht raus.
Das schneiden wir nicht raus, das ist in Ordnung. Und dann, also die Menge der Weine hatten jetzt auf 14 bis 20 mal grob, so habe ich sie raussortiert. Gestellt und das reicht auch wirklich, wenn man da eine Probe hat mit 10 Leuten, sind auch, sagen wir mal, wenn wir jetzt auf das Maximum gehen, bei 20 Weinen werden es immer noch, wenn man es dann austrinkt, 2 Flaschen pro Nase und das ist dann auch schon eigentlich viel zu viel.
Ja, man trinkt ja
genau,
nicht alles auf, weil nicht jedem alles schmeckt. Ne?
Und dann bist du dabei und überlegst, okay, du machst eine Syrah-Probe, was machst du denn? bietest du jetzt? Was für eine Reihenfolge machst du denn? Was holst du denn raus? Was für Weine willst du denn präsentieren? Wie soll es denn werden? Und dann stehst du ewig, also ich stand dann tatsächlich ewig in meinem Weinkeller und habe überlegt, was mache ich? So, dann guckst du bei den Syrahs, den du hast und suchst dir das mal zusammen, was du so hast und guckst so, vorher noch mal im Weinbuch geschaut, was so geht. Und dann musst du dich dazu irgendwas entscheiden. Machst du eine kleine Vertikale mit einem Winzer? Machst du was quer durch die Welt? Machst du was nur aus einer Region? Ja? Oder machst du was aus einer Region und passt es mit ein bisschen was dazwischen? Und das ist, glaube ich...
Also man muss vielleicht dazu sagen, dass dein Weinkeller in Sachen Syrah, um es mal höflich auch so ganz ordentlich sortiert ist, weil dir die Rebsorte gefällt.
Genau.
Und also, ich meine, gerade Nordrhone zum Beispiel, wo es ja eigentlich meistens lieb und teuer wird, vor allem teuer, haben ja die wenigsten Menschen in der Tiefe und Breite einen Keller wie du. Deswegen kannst du dir diese Gedanken überhaupt machen.
Gut, aber stimmt, natürlich. Aber es geht auch, glaube ich, vielleicht ein paar von euch manchmal so, dass sie in einem anderen Maß vielleicht, aber auch sich überlegen müssen, wie stelle ich was zusammen, was mache ich damit und wie präsentiere ich es den Leuten?
Ja, so, das ist zur Erklärung.
Genau,
weil das klingt so komisch, so irgendwie. Die meisten Menschen haben, wenn sie Syrah mögen, 30 im Keller oder 50. Da stellen sich alle diese Fragen nicht.
Okay. Das ist jetzt aber auch wirklich, also...
Ich wollte ich jetzt nicht, Entschuldigung.
Und entschieden habe ich mich dann doch tatsächlich dafür, das ist auch nicht schlimm, da ist auch jetzt das zu verraten mit Felix, ist glaube ich auch nicht wild, weil mich jetzt dazu entschieden, dass wir uns das angucken, wie Sachen, also wie gerade die Sorte Syrah in der Hauptregion Nordrhone reift. Das heißt, wir fangen einfach mit was sehr Jungem an, also mit 2016 fangen wir jetzt an und gucken einfach mal, was du so als Jung im Glas hast und werden uns dann einfach so ein bisschen durch verschiedene Jahre trinken. Nicht jedes Jahr natürlich, sondern einfach ein paar Jahre eingestreut, wo ich auch mal so ein, zwei Flaschen von verschiedenen Winzern habe, die man dann mal parallel als Flight trinken kann, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt wieder ein Jahr jünger, mal gucken, was das ist und wie es sich entwickelt hat und sowas. Damit man mal so eine Idee kriegt, glaube ich, auch in der Nordrhone hat man das nicht so oft, wie sich so ein Syrah da entwickelt, bis hin zu relativ alt. Also wir haben zwei Flaschen dabei, die sind dann schon, also nicht ganz so alt wie ich, aber schon fast, also ein bisschen jünger, aber nicht viel, so dass man dann, sind zwei Flaschen, die sind ein bisschen älter. Also da hat man schon, glaube ich, einen guten Einblick nochmal in die Variante des Syrah, wie er sich entwickelt und was du da nochmal an Noten hast und sowas. Ich glaube, das wird ganz nett und auch ganz schön. Bin ein bisschen gespannt, weil es kann natürlich auch sein, gerade bei den älteren Sachen,
dass die tot sind.
Tot wie eine alte Fliege und auch genauso schmecken. Und dann
wird das... wird aber... Das Schöne ist ja, du hast sie alle nicht gemacht, du hast sie nur gekauft.
Das ist so wahr.
Der, den du mir jetzt eingeschenkt hast, ist tatsächlich noch ein bisschen jung. Also, oder er ist sehr fest. Vielleicht soll er auch so sein. Er ist sehr fest. Es ist so ein bisschen, habe ich immer den Gedanken, ich renne gegen einen Lolli. Hm. Also der ist sehr fruchtig. Das ist aber nicht so fruchtig, dass du jetzt denkst, ha, irgendwie mit Trockeneis in die Ecke gestellt und wir extrahieren jetzt Maximum an Frucht, weil wir sind jetzt hier irgendwie in der Blender-Fraktion. Das ist schon auch sehr... durchaus elegant, aber noch sehr, sehr embryonal, finde ich, an der Stelle.
Krass, ja.
Ich würde den, also vielleicht, wenn du ihn nachher servierst, tatsächlich gleich nach der Aufzeichnung direkt mal aufmachen und dekantieren, weil der kann noch ein bisschen was brauchen. Also ich habe ja jetzt die Vorgabe von dir bekommen, oder du hast mir gesagt, es wird was sein, was wir heute auch trinken. Insofern wird es Rhone sein oder ein geeigneter Pirat dafür. Ja, genau. Und den Syrah, den hätte ich vermutlich auch so vermutet, wobei das schon so fruchtig ist, dass ich jetzt eigentlich nicht so an Nordrhone gedacht hätte, weil es einfach, die Nordrhone ja eigentlich ein bisschen leiser ist. Ich habe in Vorbereitung auf diese Probe tatsächlich nochmal so ein bisschen geguckt, wer denn so was für Meinungen dazu hat, und die gehen doch ganz schön weit auseinander.
Das stimmt, die gehen extrem weit auseinander.
Also auch in der Fachwelt.
Ja.
Ganz spannend. Also auch insbesondere wird immer wieder darauf hingewiesen, bei Jancis Robinson zum Beispiel und bei Hugh Johnson, dass das eben alles rustikale Weine sind. Also die Finesse der großen Bordeaux oder Burgunder wird den schlicht rundum abgesprochen.
Aber das ist tatsächlich spannend, weil wenn du dann ein bisschen guckst, gibt es wieder andere, die dann sagen, gerade wenn sie älter werden, dann sind sie sehr burgundisch. Mhm. Und wir reden dann burgundisch, heißt in dem Fall, sind sie sehr Pinot Noir, wie ein guter Pinot Noir.
Wie ein guter südländischer oder mediterraner Pinot Noir, also burgundischer Pinot Noir. Genau. Nicht so sehr so ein Übersee. Ja, aber das wollen wir gar nicht zu nördlich
werden. Ich glaube, das ist spannend, wie es dann...
Ja, ja. Also ich kenne das als Gastgeber, weil vor solchen Proben ist man wahnsinnig aufgeregt und ich kann für diejenigen unter unseren Hörern, die sowas noch nie gemacht haben, auch nur sagen, wenn es funktioniert, ist man tagelang high.
Stimmt. Das ist echt schön.
Also wenn die Weine dann passen, die Leute passen und dann am Ende ein paar Leute rausgehen und sagen, boah, ich habe heute was gelernt und ich habe Spaß gehabt und ich habe tollen Wein getrunken und ich habe mich bestens unterhalten mit netten Menschen, dann hat man als Gastgeber doch wieder eine Ahnung, als hätte man alle Weine gemacht.
Minimum. Ausgedacht, gemacht und auch, also alles andere.
Ich hab heute das Gulasch gekocht. Also ich würde dann auch einen Teil für mich
behandeln. Total unmöglich. Das muss ja alles zusammen, das muss so sein. Also ehrlich.
Also mir gefällt das sehr gut. Ich bin aber noch nicht total geflasht. Ich finde, dass der Wein relativ fein ist. Ich finde aber, dass er auch sehr, sehr fruchtig ist und gar nicht so viel mehr im Moment bietet. Ich würde jetzt tatsächlich denken, er ist 5 Jahre alt. So präsentiert er sich gerade. So, weil da wirklich, da ist sogar noch ein bisschen neues Holz für dich, denken. Minimal, nicht viel. Vielleicht ist das auch eingebildet, aber die Frucht ist dermaßen frisch. Die Säure ist schön. Der Alkohol ist da, spürbar, aber nicht
überbordend.
Genau, das sagt man ja den Nordhorn aber auch nach, dass sie außer in wirklich warmen Jahren den Alkohol ganz gut im Zaum hält.
Das stimmt.
Man sagt der Nordhorn auch den Schiefer nach, beziehungsweise teilweise Granit. Da wird mal kurz eine Zeichentrickfigur angefeuert. Auch das muss sein. Das
stimmt.
Ich weiß also gar nicht, ob ich den jetzt an der Nordhorn verorten würde. Normalerweise würde ich eher denken, nee. Wir sind irgendwo, wo es noch ein bisschen reifer wird, ein bisschen weniger steinig. Boah, schwierig. Hm. Aber vom Alter her...
5 Jahre.
Tatsächlich auf 5 Jahre.
Sind es nicht, ist 2006.
Wow.
Also ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Ja. Sind jetzt ja 12 Jahre. 13.
Mhm.
Dafür ist er noch sehr, 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 sehr jung. Das stimmt, war, finde ich auch.
Aber also, sehr fest.
So, ja, ja,
der
total.
Zeigt gar nicht so viel. Der fächert jetzt nicht so aromatisch auf.
Also
wird der bestimmt nachher mit Luft machen. Deswegen überleg dir, ob du nicht nachher dass du doch noch den Zapfen ziehst, bevor die Leute kommen. Du musst ja nicht gleich dekantieren, aber also mal irgendwie...
Zapfen ziehen, ja, ja.
Zapfen ziehen.
Schön. Ja, das ist wirklich aber erstaunlich, finde ich auch. Also in der Flasche macht der wahrscheinlich noch locker mal 10 Jahre eher dann...
Weißt du nicht. Manchmal kippen die Dinger nach 3 Jahren auf einmal komplett und du denkst so, huch, eben noch total toll und jetzt schon scheintot.
Genau, aber es ist natürlich Syrah.
Ja.
Syrah 2006.
Mhm.
Nordrhône. Chapoutier.
Mhm.
Michael Chapoutier. Einer der größten da. Viel mehr, also vom Namen und von der Fläche her.
Ja.
Lemial aus Hermitage.
Das also, ist lustig. Ja, gut. Schöner Wein. Ich habe auch das in Vorbereitung geguckt, was ich eigentlich jemals hatte. Also getrunken, ich habe keine Datenbank, wo ich nachgucken kann, was ich mal getrunken habe. Aber was ich mal besessen habe, der einzige Hermitage, den ich je besessen habe, ist Le Meal von Chapoutier, allerdings 2004.
Ah, schön.
Ja, war sehr schön, ist auch schon getrunken, hat Spaß gemacht. Ist auch alles noch aus einer Zeit, als das noch bezahlbar war. Ich habe für meinen damals 50 Euro bezahlt.
Hm.
Das war ein Schnäppchen, 100 Euro Listenpreis damals. Ja, genau. Aber kann man so sehen, also man konnte den also auch ein bisschen günstiger kriegen. Das heißt, der hier hat damals wahrscheinlich Listenpreis von 110 oder sowas gehabt.
Sowas.
Ja, ist natürlich viel Geld, ist aber auch, also Hermitage ist eine Lage, ist zwar eine DOC, ist aber eine Lage, ist ein Berg.
Ja.
Gesetzlich, alte Gesetze gelten da, die es verhindert haben, dass man das aufbohren
konnte.
Es gehen nur die 130 Hektar.
Und mehr ist nicht, 130, genau.
Mehr ist nicht. Und das ist dann noch irgendwie sehr viele Einzellagen innerhalb des Dings. Also die berühmteste ist, glaube ich, La Chapelle an der Kirche, an der Chapel, an der Dings. Dann Le Meal.
Bei dem sagt man, dass es die besten Rotweine gibt aus dem
Le Meal. Die besten Rotweine, genau. Dann, aber auch Weiß.
Wir haben einen Weißen von Chapoutier getrunken 2004.
Ja,
der
das war einer der besten Weißweine, die ich je getrunken habe in meinem Leben. Und dann, was gibt es noch? Hier die Tourette, muss jemand denken. Die Pöbler. kommt eine Tourette? Es gibt eine ganze Menge. Für 130 Hektar ist das ganz schön aufgesplittert.
Das stimmt.
Gibt's also aber das gehört schon mit zum Besten von diesen 130 Hektar. Das ist schon ganz schön toll. Vielen Dank.
Ja. Auf nachher.
So, es gibt Rioja. 100% Tempranillo. 2012 von Ramon Bilbao, den Myrto. Das ist sein größter. Unser erster Tempranillo. Auf besonderen Wunsch eines Hörers.
Bitte schön. Oh, danke, Felix.
Setz in Ruhe.
Mal kurz. Riecht ganz anders als eben.
Ja. Ich habe neulich mal gegrübelt, wie viel Wein habe ich eigentlich, wie viele Flaschen Wein habe ich in meinem Leben probiert, bevor wir angefangen haben, Blindflug zu machen. Flaschen wirklich im Sinne von auch, wenn man den Wein mehrere Flaschen hat, zählt jede Flasche. Und ist natürlich so nach so vielen Jahren nicht mehr so wirklich festzustellen, aber ich habe gedacht, so vielleicht 20.000 plus minus 5.000, also mit einer hohen Irrtumswahrscheinlichkeit. Und von diesen 20.000 Flaschen sind tatsächlich nur zwei Flaschen.
Jetzt bin ich gespannt.
Gärig gewesen. Und zwar ein Primitivo bei so einer Hausmesse von so einem Feldwald- und Wiesenhändler in Buxtehude. Für unsere süddeutschen Hörer, das ist jetzt nicht Synonym für irgendwo im Nirgendwo, sondern das ist tatsächlich eine kleine Stadt bei Hamburg, in der mein Vater gelebt hat. Und der war auch bei dieser Probe mit dabei. Und der zweite war eine Gessinger Auslese 2 Sterne 2009. Gessinger, gutes Weingut, viel zu selten irgendwie irgendwo auftauchend. Die war mir aufgefallen, als ich meinen Lagerschrank aufgeräumt habe. Da war der Korken schon fast draußen.
Echt?
Ja. Da erfolgte noch am Abend die Notschlacht. Und das war der leckerste Frisante, aber leider auch der teuerste Frisante, den ich in meinem Leben getrunken habe. Der hatte bestimmt schon Bartdruck. Das war richtig Bubbles. Und zwei von 20.000. In der Zeit, seitdem wir den Podcast machen, seitdem wir den Blindflug machen, hat mir der Sascha 30 Weine eingeschenkt. Der Film ist zu Ende. Jetzt müssen wir unterbrechen und was finden für die Tochter.
Genau.
In der Zeit, seit wir den Podcast produzieren, hast du mir 30 Weine eingeschenkt. Und den 17. eben gerade im Podcast oder in dieser Aufzeichnung. Dann haben wir, glaube ich, 12 gehabt, als wir hier bei dir mal zu einer Probe waren letzten Herbst. Und einen hast du mitgebracht zu mir zu der 2008er Probe. Das war eine Auslese von Prüm, weiß ich, was eine Gracher oder eine Wehlner, ich weiß es gar nicht. Und von diesen 30 Weinen waren drei gärig geworden. Drei von 30 versus zwei von 20.000. Faktor 1.000 drüber. Wir haben ja im Freundeskreis schon den liebevollen Kosenamen für dich auserkoren, Gärfinger. So wie so ein James Bond böse
wird. Genau.
Gärfinger ist aber anders als Goldfinger. Gärfinger, kein Troublemaker, sondern ein Bubblemaker.
Das ist noch viel schlimmer. Lass Sascha nicht in euren Weinkeller.
Genau, ich packe meine Kartons nur noch raus, wenn du irgendwo in Brandenburg bist. Aber was dem Sascha da passiert ist, das ist wirklich so ein bisschen, als würdest du eine Münze werfen, Kopf oder Zahl und das Ding bleibt auf dem Rand stehen. Also wir reden hier ja über konventionelle Weine, keine Naturweine. Da kann das vielleicht schneller mal passieren, wobei da auch da wäre das eine fette Quote. Aber wenn du sagst, ich habe 30 Weine ausgeschenkt, konventionelle Geschwefelte aus verschiedenen Ecken der Welt, drei waren gärig geworden, wer hat das schon mal erlebt, dann kannst du 1,7 Milliarden Menschen auf der Welt fragen, die Wein trinken. Und du kriegst 1,7 Milliarden mal die Antwort, nein.
Und, super.
Aber das Interessante ist, mir ist sowas Ähnliches passiert. Als ich das erste Mal für den Gomio vor 2 Jahren Weine verkostet habe, habe ich mich besonders auf die Weine eines Weinguts gefreut, das ich für unterbewertet hielt. Und dann kamen die aber und dann waren die untrinkbar. War fürchterlich.
Ja.
Und dann habe ich du entsinnst dich, genau. Du spielst da auch noch eine Rolle in der Geschichte. Dann habe ich die Konterflaschen aufgemacht, die waren auch untrinkbar. Und dann habe ich gedacht, so, ich lasse es heute. Es gibt so Tage, da kannst du nicht verkosten. Ich schreibe heute nur und dann mache ich das morgen weiter. Am nächsten Tag alles untrinkbar. Abends mitgenommen zu einer Party, da warst du auch. Nicht alle, aber ein paar Flaschen und alle so, was ist denn da passiert? Ich den Winzer angerufen. Ich so, wir haben ein Problem. Irgendwie ist da irgendwas schiefgegangen. Was ist denn da schiefgelaufen? Die Weine sind untrinkbar. Da merktest du richtig, auf der anderen Seite, nicht so Mist, sondern so eher so was ist so dieses resignierende, oh Gott, jetzt ist der neue Gourmillot-Gebietsverkoster so ein Spacken, der mich anruft und mir erzählt, meine Weine seien fehlerhaft. So,
Scheiße.
Scheiße. Naja, so gute Miene zum bösen Spiel. So, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind die beim Transport beschädigt. Aber es war ja vorletztes Jahr, es war gar nicht so heiß, dass die irgendwie... Ja. Ne? Aber wir uns geeinigt, er schickt nochmal ein Paket. 2 Tage später ruft er an. Herr Botmann, das Paket können Sie direkt wieder entsorgen. Sie kriegen noch ein Paket. Wir haben den Fehler gefunden. Weil mein amerikanischer Importeur hat einen Tag nach Ihnen angerufen. Interessant. Und wenn ich was sage, ist egal. Wenn ein amerikanischer Importeur anruft, ist Polen offen.
Ja.
Gut, kann das sein. Sei es so. Und hat genau das gleiche Problem gehabt. Und wir haben hier alles auf den Kopf gestellt. Wir haben hier überlegt und so weiter. Und was passiert ist, ist Folgendes. Wir haben die Länge der Flaschen falsch eingestellt in der Schraubverschlussmaschine. Und normalerweise hast du so einen Innendruck sozusagen, dass das Ende der Flasche drückt das Plättchen gegen den Deckel nochmal. Und die hatten es so eingestellt, dass da ein Millimeter Spiel war. Er sagte, aber bei uns im Flaschenlager werden alle Flaschen stehend gelagert. Und deswegen hat das niemand gemerkt. Aber als wir dann angefangen haben, die zu verschicken, die verschicken mit Optisend. Weißt du, das ist dieses Paketsystem, wo du Dreierlagen übereinander legst. Ja. Als wir angefangen haben, das zu verschicken, dann schwappt der Wein hin und her, geht hinter das Plättchen, löst den Kleber aus dem Deckel und der Wein wird ungenießbar.
Ach, scheiße.
Sagt er, ich habe hier gerade 5 Damen aus dem Dorf engagiert. Schön. Und noch ein Zelt irgendwie. Und dann schneiden die jetzt mal, die machen jetzt 200.000 Flaschen auf und schneiden dann noch die Alukapseln ab und dann wird das unter Schutzatmosphäre. Ne? Und dann wird das neu verschraubt mit der richtig eingestellten Maschine. Scheiße. Halleluja. Oh, aber wenigstens war ich nicht mehr der Trottel.
So. Und schön Brust raus. Ja.
Im gleichen Jahr hat mir ein anderer Winzer Weine geschickt, auch 2 Flaschen, also der gleiche Wein mit Konterflasche, schraubverschlossen, total kaputt irgendwie. Und ein Jahr später, beim zweiten Mal, kriegte ich dann so ein Paket mit 3 Flaschen von einem Weingut. Da dachte ich so, was ist denn jetzt? Kommen jetzt hier die Bestechungsflaschen, weil die haben das schon geschickt. Ja. Mach das Paket auf. Lieber Herr Botmann, bitte vernichten Sie doch mal die Originalflaschen von diesen 3 Weinen und nehmen Sie lieber die hier. Auch schraubverschlossen. Ja. Ich hatte keine Zeit, um anzurufen. Es war auch ein Traubenbetrieb und die Weine waren jetzt ganz normal. Deswegen, da ist irgendwas schiefgegangen. Ja. Also ich komme auf eine Quote von 20 kaputten Flaschen auf 1500, ungefähr 1500 schraubverschlossene Weine. Ich war bei einer Probe eingeladen von einem Winzer, der hatte gefeiert 10 Jahre unter Schrauber. Ja. Und der hatte erzählt, ich habe im Jahr, bevor ich umgestellt habe, 4% Korkreklamation gehabt. Ich hatte die Schnauze gestrichen voll, deswegen habe ich umgestellt auf Schrauber. Und seitdem habe ich 2 Millionen Flaschen verschraubt und ich habe 4 Reklamationen gehabt. Nicht 4%, sondern 4 Flaschen von 2 Millionen. Das ist die Quote bei Schrauber. Ich, ne, 20 von 1500, R 4 von 2 Millionen. Ja. Insofern, wenn du Gärfinger bist, dann bin ich the evil Alu. Ich würde sagen, wir nennen die Folge dann vielleicht Begegnung der Superschurken oder sowas. Aber eigentlich erzähle ich das aus einem ganz anderen Grund. Ich bin noch nicht mal beim Thema angekommen. Sorry.
Sehr schön.
Wir haben Post bekommen. Wir haben Post bekommen von Jonas, einen Hörerbrief. Den muss ich dir mal ganz kurz vorlesen. Lieber Felix, Weinjournalismus ist öde. Er ist widerspruchsbereinigt und begnügt sich, Kaufberatung zu sein. Seit etwa 1,5 Jahren beschäftige ich mich intensiver mit Wein, lese Weinblogs und habe mir auch schon das ein oder andere Magazin vorgenommen. Das alles war bisher ziemlich ernüchternd. Wenn ich eine gute Filmkritik lese, dann eröffnet sie mir einen interessanten Blick auf ihren Gegenstand. Sie hat Haltung und eine Position. Beim Weinjournalismus Fehlanzeige. Und da kommt euer Podcast ins Spiel. Denn er bietet mir, was ich sonst fast nirgends finde, eine spannende Auseinandersetzung mit Wein. Weintrends, Weinanekdoten, hin und wieder starke Meinungen, mal was Negatives. Vielen Dank also auch an Sascha für die netten Podcast-Stunden, die ich in den letzten 6 Monaten mit Blindflug hatte. Mich interessiert natürlich eure Meinung zu diesem Assessment. Liege ich mit dieser Einschätzung total falsch? Habe ich bisher nur die falschen Sachen gelesen? Da ihr sicher wie ja alle immer eine vielbeschäftigte Person seid, verstehe ich aber, wenn die Antwort zu aufwendig ist, ja, dann sei Sascha und dir aber immerhin mein Dank und Lob ausgesprochen und so weiter. So, also die Frage nach dem Zustand der deutschen Weinkritik. Wunderbar. Sascha, ich würde vorschlagen, ich hole uns mal ein bisschen Wasser, um die Kehle zu befeuchten. Du rufst die Gäste an, dass sie eine Stunde später kommen sollen.
Ja. Und dann reden wir nochmal. Genau. Vielleicht lassen wir es dann heute auch sein mit der Probe und reden den Abend.
Genau. Lieber Jonas, das werden wir so nicht hinkriegen, aber wir werden das auf jeden Fall als Anregung nehmen, immer wieder auf diese Themen zurückzukommen.
Unbedingt.
Heute geht es mal um die Frage, ist das alles nur Kaufberatung, ist das alles weichgespült, gibt es nicht Möglichkeiten, mehr negativ zu sein? Und dazu passen diese beiden Anekdoten von eben nämlich sehr gut. Ich glaube, wenn du negativ sein willst, dann musst du sehr sorgfältig sein und du musst zum Beispiel ausschließen, dass die Flasche falsch ist. Es gibt einen Konsens zwischen allen, ich sag mal, Hobby-Weintrinkern. Du probierst den Wein und wenn er nicht korkt, dann guckst du noch, ob er vielleicht vorzeitig oxidiert ist, weil der Korken undicht war oder weil er 3 Jahre lang in der prallen Sonne im Schaufenster gestanden hat. Und wenn er das beides nicht ist, dann ist er in Ordnung und dann kannst du ihn bewerten, stellvertretend für alle Weine dieses Jahrgangs, dieses Weins, dieser Flasche.
Ja.
Also für alle Flaschen dieses Weins. Das ist einfach so, weil du einfach viel zu selten in das Problem kommst, dass dir sowas wie uns jetzt mit gierigen Flaschen und so. Ja. Bei uns läuft ja auch das Gesetz der großen Zahlen. Deswegen ist das in Ordnung, aber wenn du anfängst, dich darüber öffentlich zu äußern, und das finde ich gar nicht wichtig, ob du Profi oder Amateur bist. Wenn du Amateur bist, aber du hast 500 interessierte Facebook-Freunde und erzählst denen, dass dir der Wein nicht gefallen hat, musst du auch schon besser dafür sorgen, dass du weißt, dass es die Flasche okay ist, sonst bist du einfach schnell der Trottel.
Ja, das stimmt.
Ist ja auch Selbstschutz, ne? Und das Interessante ist aber, selbst wenn du sichergestellt hast, dass die Flasche in Ordnung ist, ne? Jetzt kommt hier Jonas mit seiner Kulturkritik. Der Kulturkritiker hat es so leicht, weil der setzt sich hin, der hört sich die CD an, der schaut sich die Aufführung an, der sieht den Film und dann urteilt er entlang seines Horizonts, entlang seines Erfahrungsschatzes und vor allem entlang seines Geschmacks. Mehr nicht. Mehr muss er nicht machen. Manche streuen irgendwie was ein, so erinnert an den jungen Godard, womit sie nur andeuten wollen. Ich habe übrigens Godard geguckt.
Ja, ja.
Ne, aber so. Es gibt ein paar Sätze, die ein Kulturkritiker nie zu hören bekommt, die ich mir tatsächlich mal ausgedacht und aufgeschrieben habe, die er aber zu hören bekommen würde, wenn Kultur so besprochen würde wie Wein. Ja? Also, an ihrer Kritik, an Barenboims Interpretation der Tempi in Beethovens Eroica zeigt sich, dass sie schlicht nicht verstanden haben, dass er mal ein Linkshänder ist. Ja? Typische Beinantwort. Ja. Oder sagen Sie mal, haben Sie die Ed Sheeran CD etwa auf einer Bose-Anlage gehört? Sind Sie denn hinter der Bühne gewesen und haben die Aliberti gefragt, ob sie sich gut gefühlt hat? Bei ihr gibt es ja erhebliche Schwankungen in der Tagesform. Von welcher Marke war denn eigentlich das Opernglas, das Sie während des zweiten Aktes von Cosi van Tutte verwendet haben? Aus Ihrer Besprechung geht ziemlich klar hervor, dass Sie die Entdeckung der Currywurst nie gelesen haben, deswegen haben Sie Hotel Lux schlicht nicht verstanden. Dass Sie nicht lachen konnten, ist als Premierenkritik einfach nur peinlich. Jedes Kind weiß, dass Detlef Buck-Filme wirklich erst im vierten Jahr nach der Premiere richtig lustig wirken. Und last but not least, mag ja sein, dass Sie das artifiziell fanden, aber Richtergemälde kommen erst zur Geltung, wenn Sie beim Betrachten was essen. Nehmen Sie das nächste Mal einen Snickers mit, das wirkt Wunder.
So, das ist genau das,
was passiert. Wenn du, ich spreche jetzt aus einer gewissen Erfahrung, als jemand, der sich seit Jahrzehnten sozusagen öffentlich über Wein äußert. Wenn du dich negativ über den Wein äußerst, dann kriegst du immer erstmal, ja, da muss man was zu essen.
Oder so. Ja, das Glas, alles
einige,
ist schon, ja, ja.
Einige dieser Sachen sind sinnvoll. Ich meine, wir haben in der Folge über Glas ganz klar gesagt, was ich davon halte, von dieser Glasnummer, das finde ich albern. Die Nummer mit dem linkshändigen Dirigenten ist ungefähr wie wenn du sagst, ja, aber der beschallt ja seine Weine mit klassischer Musik im Keller. Ja. Das musst du doch irgendwie berücksichtigen. Nein, muss ich nicht.
Genau.
Aber vieles ist auch wahr. Und man muss auch sagen, also, gerade was uns angeht, Sascha und ich haben, als wir das letzte Mal hier waren, hab ich ja diesen The Judge verrissen.
Ja.
Sascha, und wir haben hinterher darüber geredet, Sascha ist in die Küche gegangen, hat die Gläser abgestellt. Meins, das haben wir hinterher rekonstruiert, neben den Kochtopf, den heißen, es hat sich aufgeheizt. Dann ist er in die Kabine gegangen, hat gesagt, also ins Nebenzimmer, hat gesagt, was es gibt, kam wieder und hat in dieses sehr warme Glas aus Versehen nur 2 Cl eingeschenkt oder 3 Cl. Das hört man sogar in dem Podcast, nämlich irgendwann ist mein Glas leer.
Ja, genau.
Und ich habe einen anderen Wein im Glas gehabt als du, Sascha.
Ja, ja.
5 Grad wärmer und so weiter. Und wir haben damals, einfach weil wir auch noch neu sind beim Podcasten, wir haben dieses Format über alles gestellt und wir ziehen das durch, wir nehmen das auf.
So wie das ist, genau.
So, ja, ja. Und wir haben dann nachgesagt, nee, machen wir nicht, weil das war unprofessionell, also nicht von Sascha, sondern von mir. Ich habe einen Wein beurteilt, der erkennbar nicht in
ja, den Topf war. Ja, von mir auch, man muss
dann. Und wir machen jetzt so ein Timeout-Symbol. Genau. Ja, wir werden in Zukunft dann nur sagen, nee, Moment, stopp, wir unterbrechen mal die Aufnahme, das müssen wir jetzt klären. Wir werden das nie machen, wenn schon aufgelöst ist und dann so tun, als wüssten wir nicht
genau,
was.
Ja, ja,
das
ja,
machen wir nicht.
Genau,
aber ansonsten wollen wir etwas professioneller werden. Das haben wir uns vorgenommen.
So, ohne unseren Charme zu verlieren.
Genau. Aber das muss an der Stelle sozusagen möglich sein. So, aber unabhängig davon, wenn du, diese Fragen sind teilweise berechtigt, wenn du eine Negativkritik schreiben möchtest, auch als privater Mensch, der 500 Facebook-Freunde hat, musst du also am besten auf folgende 4 Fragen, die habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben.
Bitte.
Auf folgende 4 Fragen. Ne? Welches Glas hast du verwendet? Hast du den Wein belüftet? Bei welcher Temperatur hast du ihn probiert und hast du was dazu gegessen? Diese 4 Fragen musst du
eine
omnipotente, ambivalente Antworten haben.
Stimmt.
Ja, weil das Interessante ist ja auch, wenn jetzt jemand fragt, auf welchem Glas hast du getrunken? Wenn du antwortest, was findest du denn ist das ideale Glas? Hörst du nie wieder was. Der Mensch ist weg, der will gar nicht mehr mit dir diskutieren. Der wartet ja nur darauf, dass du sagst, ein großes, dann sagt er, dann musst du aber ein kleines nehmen. Genau. Oder ein kleines, dann musst du aber ein großes nehmen. Du musst sagen, ich habe den Wein über 3 Tage verkostet. Erst aus der frisch geöffneten Flasche. bisschen zu kalt in ein großes und kleines Glas eingeschenkt, dann warm werden lassen, bla bla bla, und dann was dazu gegessen und. Das musst du alles machen, denn sonst kriegst du eben diese Killergeschichte. Ja, ist nichts wert. Hast du ein falsches Glas.
Hast du den Sand falsch gemacht, genau. Ja, ja.
Du musst dir also sehr viel Arbeit machen, lieber Jonas. Du musst dir sehr viel Arbeit machen, um was anderes als eine Kaufempfehlung auszusprechen. Das Interessante ist aber, wenn du das dann machst, wenn du alles richtig machst. Papa,
die Erfolge. Mach eine neue.
Und so, ja, okay. So, da sind wir wieder. Wir mussten noch schnell das Zirkuspony anmachen, die neue Folge von Bibi und Tina. Oh, das darf deine Frau nie erfahren. Nee. Lass sie nie diese Folge hören. Nee. So, aber unabhängig davon, also wenn du alles richtig machst, dann veröffentlichst du also deine Kritik, die wirklich total wasserdicht ist. Ja, das stimmt. Dann kriegst du keinen Dank, sondern kriegst eine Antwort, ja, das liegt daran, dass du keine Ahnung hast. Hm. Weil das Problem ist, wir haben keine Diskussionskultur. Wenn du einen Wein negativ besprichst du in der Regel einen Wein, der bereits auf dem Markt ist, der schon verkauft ist, weil du trinkst den Wein, wenn er reif ist und andere Leute haben den im Keller und diese Menschen betrachten deine Negativkritik als Angriff auf ihre Investmentstrategie.
Das stimmt.
Du könntest ihnen auch sagen, die Aktie, die du da gekauft hast, ist ein Rohrkrepierer. Und Angriffe müssen ja abgewehrt werden, am besten durch pauschale Verunglimpfungen, von dem sie kommen. Das
stimmt.
Das werden wir ein andermal noch besprechen, irgendwie mit der Diskussionskultur. Ich sag nur, das ist der Grund, warum es so wenig fundierte negative Kritik gibt, weil niemand die als Anregung für eine interessante Diskussion nimmt, sondern alle als Angriff, den man abwehren
das
muss.
Stimmt.
Sascha, der Wein in deinem Glas, findest du ihn gut oder hast du keine Ahnung von Wein?
Also, ein ganz schönes Brett. Nee, der ist gut. Mein Glas ist auch fast leer, also wir haben ja auch eine Weile geredet. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Ich glaube, es ist eine Cuvée aus irgendwas. Es könnte ein bisschen Syrah mit drin sein. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ah, das führe ich da noch hin. Ich glaube, das sag mal erstmal, wie er dir gefällt.
Mir gefällt er gut. Hat ein bisschen Holz. Mhm. Schon ganz schön, finde ich noch. Also gut spürbar.
Es war aber nur 35% neues Holz.
Echt? Aber man schmeckt es trotzdem ganz, also man, mhm. Es stört nicht. Also es ist aber...
Ja.
Wird nicht Pell, also als nicht so ein Riesenpelz auf der Zunge oder sowas, nicht wie bei so einem.
Es ist reinsortig.
Ehrlich?
Ja, es ist reinsortig, es ist eine Rebsorte, die wir noch nicht hatten.
Aber die wir noch nicht hatten?
Die wir noch nicht hatten. Aber eine der wirklich wichtigen Rebsorten in der Weinwelt.
Merlot.
Nee, gut, dass du es sagst, wäre eine, die noch fehlt, genau. Und dann fehlt eigentlich nur noch in der Größenordnung, ja, wobei in der Merlot ist wirklich so eine international überall wachsende, die ist jetzt nicht international überwachsen, ist aber trotzdem sehr wichtig.
Nebbiolo?
Auch nicht schlecht, aber in der Liga sind wir jetzt, nur nicht Nebbiolo. Geh mal in dieses andere Land da, dieses große Weinland in Europa, das bei uns immer so selten auftaucht, aber schon ein paar Mal da war.
Schon ein paar Mal da war. Aber was ist es denn dann? Jetzt hänge ich wieder.
Fängt mit T an und hört mit Empranillo auf.
Dann ist es Sangiovese. Tempranillo
ist es, genau. Ja, und wenn dir das nicht gefallen hätte, dann hätte ich ein Problem gehabt.
Nee, super. Aber hätte ich, also, ja.
Es ist diese etwas feine Säure, finde ich, diese etwas kühle Eleganz, die da so ein bisschen ihn dann vielleicht auch von denen unterscheidet, die wir da jetzt heute trinken werden. Das ist noch ein bisschen straffer.
Ja.
Der Wein ist ein bisschen modernistisch, also er hat viel Frucht. Ich muss kurz die Geschichte dazu erzählen, auch wenn ich eben schon so viel geredet habe. Es war mir ein Fest, sage ich dir. Ich war auf einer Probe eingeladen. 100 Rioja, es ist ein Rioja. 100 Rioja für, oder die 100 besten Rioja, bla bla bla. War eine schöne Organisation. Die haben mit dem Meininger Verlag, hat die Rioja-Organisation kooperiert und hat von der Jury unter angestellten Wein logischerweise die 100 Besten auswählen lassen. Mhm. Das sind natürlich nicht die 100 Besten Rioja, sondern die 100 Besten, ja, von denen, die sich beworben haben. Aber es haben sehr viele sehr namhafte Läden mitgemacht. Und anschließend wurden diese Weine dann an 2 oder 3 Terminen in Deutschland, in verschiedenen Städten, okay, präsentiert.
Schön.
Und ich bin da hingefahren und wusste, ich werde über diesen Bericht, im Zweifelsfall über diese Veranstaltung wahrscheinlich nichts schreiben, weil kein Winzer da ist. Es waren die Weine da und die wurden ausgeschenkt von Mitgliedern der Jury. Und die kannte ich alle.
Und der große Vorteil ist, also der alleine schon Grund, sich mit spanischen Weinen zu beschäftigen, ist für einen Deutschen, dass die deutsche Spanien-Wein-Community komplett arschlochbefreit ist. Alle nett. Ja, David Schwarzwälder als Oberguru ist total nett und als Guru in Residence irgendwie ist Per Holm, der Präsident der Sommelier-Union, den gibt es nur in gut gelaunt. Schlecht gelaunt gibt es den nicht und da kannst du noch ein paar Leute dazufügen. Der Alternativpapst Toni Aguado, du kannst die alle nur knuddeln, die sind total nett und die waren alle da, weil die haben das ausgeschenkt und ich bin über diese Probe gelatscht. Und habe mich einfach mit den Leuten unterhalten und nebenbei Wein probiert.
Schön.
3 Tage vorher kam eine E-Mail, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, von dem Mann, der sagte, schenkt euch mal einen 5-Euro-Wein ein und einen Tempranillo, auf den warte ich auch noch. Und ich bin da hingefahren und habe gedacht, ich probiere heute nur durch Saschas Brille. Ich versuche heute, die Weine rauszufinden, die Sascha schmecken könnten. Und dann hatten die noch eine super dokumentierte, die habe ich mir mitgebracht, hier so ein super, super dokumentiertes Heftchen, wo dann alles drin stand über die Weine. Ich musste mir nichts notieren. Ich habe nur Kreuze gemacht bei den Weinen, die ich probiert habe. Ausrufezeichen bei denen, die mir gefallen haben und 2 Ausrufezeichen bei denen, bei denen ich dachte, die gefallen dir.
Okay.
Und dann war ich in 1,5 Stunden noch durch mit den 100 Weinen. Das ist ja gemein. Also das ist natürlich kein seriöses Verkosten, aber wenn man on a mission ist,
ne? Muss man arbeiten, da muss man ran.
Und ich habe auch ausgespuckt, ich bin mit dem Auto da gewesen, hinterher wieder weggefahren, kein Problem. Und dann habe ich die Agentur angeschrieben und gesagt, die 6 Weine, wenn wir einen davon irgendwie 2 Flaschen kriegen könnten, wäre super. Dann sagten die, wir warten mal, bis die Tournee beendet ist, dann gucken, was über ist. Und dann haben die sich gemeldet und gesagt, unfassbar, aber von keinem der Weine sind 2 Flaschen über, von allen ein. Wir schicken aber alle 6. Kriegst du irgendwie hin.
Echt? So.
Sehr geil. Und dann stand ich da und habe überlegt, welchen nehme ich denn? Und dann habe ich gedacht, ich nehme den hier. Das ist Mirto von Ramon Bilbao, 2012. Aha. Ein etwas modernerer Stil, wie gesagt, 35% neues Holz. Bisschen mehr auf der Frucht ausgebaut. Und das Weingut 85 Hektar ist jetzt nicht so wahnsinnig riesig für, also das also für ist die quasi Region, die halbe Nordrhone.
Ja, genau. Also für die Region ist relativ klein. Ja,
ist das noch so relativ klein. Ich liebe die Rioja und die Chianti-Region. Das sind die Regionen, die ich echt den Leuten immer ans Herz lege, weil du kannst in diesen Regionen für kleines Geld den ganzen Charme der Region erkunden. Ja, also bei Ramon Bilbao kostet die Gran Reserva irgendwie 25. Das hier kostet Liste 45, das kostet aber, wenn du im Netz ein bisschen suchst, 37. Okay. Das ist ein teuerster Wein, das ist super, super, duper selektiert.
Ja.
Und du musst diese 200, 300 Euro Riojas, die es auch gibt, nicht wirklich trinken.
Ja. Ja.
Das ist wie beim Sangiovese.
Ja, ja.
Musst du nicht, du kannst
wunderbares Zeug trinken für viel weniger Geld. Ja.
Für viel weniger Geld. Das geht an der Nordrhone eben überhaupt nicht. Das fängt halt einfach leider dann erstmal bei 80 an und bei 170 kommen dann eigentlich die ganzen Brecher. Und das ist da ganz anders und deswegen liebe ich die Rioja.
Das stimmt.
Und tatsächlich ein Skandal, dass wir sie jetzt erst im Glas haben.
Das stimmt.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.